Herr, wir beten für diese Zeit der Gemeinschaft heute Morgen, dass du uns wirklich erscheinst in unserem Geist. Gib uns ein reines Herz und einen armen Geist für dein Sprechen heute Morgen, Herr. Lehre uns wirklich den priesterlichen Dienst, dass wir gemeinsam zum Ziel kommen, Herr. Amen, Herr Jesus. Salbe diese Versammlung, Herr. Lob den Herrn. Ja, wie ich in der ersten Versammlung gestern schon gesagt habe, viele Gläubige, sie wissen auch über die baldige Wiederkunft des Herrn Bescheid. Es ist wirklich erstaunlich, dass sehr, sehr viele Christen, die wir gar nicht kennen, überall auf der Welt, alle damit rechnen, ja, selbst überall, wirklich überall, alle damit rechnen, dass der Herr sehr bald zurückkommt. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und mit den Gläubigen schaut, was sie reden, was sie predigen, was sie sagen, es ist erstaunlich. Ja? Mehr, als ich es jemals bisher wahrgenommen habe. So viele Brüder und Schwestern auf der ganzen Erde reden davon, dass der Herr bald kommt. Sie rechnen auch mit wenigen Jahren oder sehr kurze Zeit. Nicht nur wir glauben, dass der Herr bald kommt. Denk nicht, das ist nur unsere Lehre. Es ist nicht. Der Herr hat das Volk, sein Volk weltweit erweckt dafür. Und sie reden viel darüber, auch über die Zeichen der Zeit. Selbst über Elam, was wir gestern gesehen haben, haben viele Christen zur Zeit gesprochen. Haben auch entdeckt, dass es diese Stelle gibt und haben festgestellt, wow, das ist ein Zeichen der Zeit, der Wiederkunft des Herrn. Selbst die amerikanische Armee, bevor sie in diesen Krieg gezogen ist, sie haben ihren Kommandeuren und Generälen und so weiter, haben sie eingebläut, dass sie ihren Truppen sagen sollen, dieser Krieg ist von Gott. Wir müssen ihn kämpfen und gewinnen. Ja, an x Standorten, Militärstandorten in den USA, wurde dieses Wort ihnen gesagt. Ja, sie haben ihnen gesagt, wir sind gesalbt, bestimmt dafür, diesen Krieg zu führen, um Gottes Reich auf die Erde zu bringen. Die Generäle haben ihren Armeen gesagt, wisst ihr, das ist eine Vorbereitung für Armageddon. Das habe nicht ich gesagt, das haben die Generäle der US-Streitkraft gesagt. An verschiedenen Basen, überall, mindestens 15, 20, über ganzes Land von USA, bevor sie ihre Flugzeugträger hingeschickt haben, haben sie ihnen gesagt, ja, das bereitet. Sie haben sogar wörtlich gesagt, das bereitet das Kommen des Messias vor. Das ist nicht erstaunlich. Das ist die Armee, die weltliche Armee, mit der wir nichts zu tun haben. Wir sind die himmlische Armee. Aber selbst diese weltliche Armee hat dieses Bewusstsein, dass sie durch diesen Krieg im Nahen Osten jetzt das Wiederkommen Jesu beschleunigen. Und den letzten Krieg in Armageddon beschleunigen. Was für ein, das alleine ist ein Zeichen der Zeit. So, es ist nicht nur wir, die wir darüber sprechen, sondern die ganze Welt, überall bereitet der Herr Menschen vor durch diese Botschaft, durch dieses Wort, sogar durch diese Posaune. Es ist eine Posaune, dass der Herr bald kommt. So wie viel mehr wir heute in Zion sollten dieses Bewusstsein tief in unserem Herzen haben. Und obwohl der Herr das redet zu den Gläubigen überall auf der ganzen Welt und ihnen zeigt, dass der Herr bald kommt, doch wissen die Gläubigen nicht, wie sie sich darauf vorbereiten sollen. Sie reden alle von der Wiederkunft Jesu, sehr viele. Alle ist vielleicht übertrieben, aber sehr viele reden von der Wiederkunft Jesu, aber sie reden gar nicht darüber, wie wir Gläubige uns darauf vorbereiten sollen. Warum? Weil sie denken, es spielt keine Rolle, sich vorzubereiten. Solange wir Christen sind, solange wir wiedergeboren sind, solange wir die Bibel lesen und das Vaterunser kennen, ist alles okay. Dann kann der Herr Jesus ruhig kommen. Und wenn er kommt, wir werden mit ihm in den Himmel einfach so mitgenommen und entrückt und haben gar kein Problem mehr. Na, wenn wir solch eine Haltung haben und ein Verständnis, dann müssen wir auch nicht über die Vorbereitung reden. Es ist klar. Aber das Wort Gottes zeigt uns etwas anderes. Das Wort Gottes zeigt uns, dass es eine Vorbereitung braucht auf die Wiederkunft Jesu. Selbst für uns Gläubige, besser gesagt, gerade für uns Gläubigen. Darf nicht denken, dass, ja, Herr Jesus, komme bald so schnell wie möglich, aber vorbereitet bin ich nicht. Oder ich bin schon vorbereitet, ist alles in Ordnung. Bei mir passt alles. Ich habe nicht gestohlen, nicht gelogen, obwohl da bin ich nicht sicher. Aber nicht gestohlen, nicht geschimpft, auch da bin ich nicht sicher. Ich habe nicht dies und jenes. Was fällt dir ein, was du nicht gemacht hast? Der Herr sagt sogar, wenn du zu deinem Bruder sagst, du was, du Narr, dann hast du ihn schon umgebracht. So, du kannst nicht sagen, ich habe dich umgebracht. Gell? Das Standard ist etwas höher. Selbst wenn wir meinen, wir sind noch ganz in Ordnung und als Christen, wir gehen in die Kirche an Weihnachten und an Ostern und füllen die Bänke, die wir gestern gesehen haben, in der Kirche. Ja, und dann ist alles in Ordnung. Und dann, Herr Jesus, wenn er kommt, dann werden wir alle einfach so weggenommen. Das ist nicht, was das Wort Gottes zeigt. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Der Herr hat gesagt, wachet, machet euch bereit, vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und wie wir in diesen Tagen gehört haben, die Vorbereitung, die der Herr von seinem Volk verlangt, die Vorbereitung ist der priesterliche Dienst. Das hat der Herr verordnet als Vorbereitung für sein Kommen. Ja, weil dort in dem himmlischen Berg Zion, wenn der Herr kommt und wir dort sein wollen, die Bibel sagt sehr klar, dort werden sie ihm priesterlich dienen. Es geht um den Dienst als Priester. Aber wie viele unter den Gläubigen haben dieses Bewusstsein? Wie viele Gläubige? Wenn du sie fragst, was bist du? Ein Christ. Ein Christ, mehr nicht. Aber wir sind nicht nur Christen. Der Herr hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und wir heute, wir bereiten uns vor auf die Wiederkunft des Herrn durch den priesterlichen Dienst. So, wenn wir diesen Priesterdienst heute nicht lernen und kein Bewusstsein dafür bekommen, wie wollen wir bereit sein, vor dem Sohn des Menschen zu stehen? Im Buch Offenbarung, das redet über die Wiederkunft des Herrn. Dort erscheint der Herr als der große hohe Priester. Er erscheint als der hohe Priester. So, wo ist seine Priesterschaft heute? Darum geht es. Der priesterliche Dienst ist das, was uns heute auf sein Kommen vorbereitet. So, lass uns nicht gering achten, was wir hier hören über den Priesterdienst. Es ist notwendig für das Kommen des Herrn. Und wenn wir priesterlich dienen wollen, dann müssen wir natürlich wissen, was für Dienste es gibt. Wie sieht der priesterliche Dienst wirklich aus? Und gestern Abend haben wir schon gehört von dem ersten Gerät, was dort in der Stiftshütte gezeigt wird, einem Brandopferaltar. Es ist sowieso der Dienst der Priester. Sie dienen am Altar. Und wir sind hier, der Herr hat uns in den letzten Jahren schon geoffenbart, was es heißt, geistliche Opfer darzubringen. die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Aber sag mir, wie viele unter den Gläubigen, unter Gottes Volk, bringen Gott ein geistliches Opfer dar, gemäß seinem Wort, auf dem Brandopferaltar. Ja, viele kommen zum Gottesdienst. Viele kommen und hören eine Botschaft. Und viele singen christliche Lieder, jeden Sonntag. Aber die Frage ist nicht, wie viele christliche Lieder wir singen oder wie viel Musik wir haben. Haben wir eine schöne Band und können sehr viel Krach machen. Ja? Manchmal, wenn wir hier reinkommen, boah, nicht hier oben, sondern da unten. Meine Güte. Anbetung gemäß dem Wort Gottes ist nicht mit Krach und mit viel, ich weiß nicht was, Tamtam, sondern Anbetung ist am Brandopferaltar. Dort mussten die Priester Gott Opfer darbringen. Selbst bei Abraham, den wir gestern auf der Zeitleiste gesehen haben, dort, als er seinen Isaak da hochbringt zu dem Berg Moria und sie fast angekommen sind, dann hat er zu seinen Knechten gesagt, ihr bleibt hier und ich und mein Sohn, wir gehen da hoch. Und was hat er gesagt? Er hat nicht gesagt, dort bringe ich ihn als Opfer da, sondern er hat gesagt, damit wir dort Gott anbeten. Das hat Abraham gesagt. Wir gehen dahin, um anzubeten. So, nach unserer Vorstellung, das Erste, was du fragst, Abraham, wo ist deine Gitarre? Wie kannst du anbeten ohne Klavier? Wie kannst du anbeten ohne Schlagzeug? Das hat nicht Isaak, hat das nicht gefragt. Gell? Papa, wo ist dein Mikrofon zum Singen? Du willst doch anbeten. Wo ist deine Musik? War das die Frage von Isaak zu seinem Vater? Nein. Wo ist das Lamm zum Brandopfer? Wo ist das Lamm? Schade, das hören wir nicht, gell, von den Gläubigen. Wo ist das Lamm? Die fragen alle, wo ist am meisten los? Wo ist eine Show? Gemäß dem Wort Gottes, Anbetung ist gebunden an den Brandopferaltar. Es hängt davon ab, ob wir ein Opfer haben oder nicht. Aber wir kommen ohne Opfer, wir kommen einfach so zum Gottesdienst. Und denken, wir beten an, indem wir auf dem Stuhl sitzen und die Reihen wärmen. Und dann sitzen wir dort und wo warst du? Oh, ich war bei der Anbetung. Am Worship, sagen die Amerikaner, am Worship. Nein, Anbetung in der Schrift ist nicht so weit gefasst und alles kann man darunter verstehen. Hauptsache, dir macht es Spaß, dann kannst du anbeten. Nein, gemäß der Anbetung, es hat mit dem Brandopferaltar zu tun. Es hat damit zu tun, ob du ein Opfer hast oder nicht. Wie kannst du Gott anbeten ohne Opfer? Es ist unmöglich. Anbetung heißt für die Juden, nicht nur für die Juden, für Gott in seinem Wort, dass du den besten Teil deiner Ernte, den Erstgeborenen, deiner Rinder und Schafe, den musst du mitbringen nach Moria, an den Ort, den Gott erwählt hat. Das ist Zion, der Ort, den Gott erwählt hat. Und schon in 5. Mose 12 hat Gott gesagt, dahin sollt ihr bringen, was, eure Instrumente? Dahin bringe dein Schlagzeug, dahin bringe dies, dahin. Er hat gesagt, dahin bringt eure Brandopfer. Lies nochmal 5. Mose 12, 13, 14, 15 und 16. Dahin bringt, wohin? Nach Zion. Deswegen haben wir in diesen Tagen betont, Zion ist der Ort des Reiches Gottes. Und In einem Reich dort oben, du erwartest, wenn du zu dem Reich kommst und da ist der Berg, dann erwartest du, dort steht ein großer Palast. Aber bei Gott steht nicht ein Palast im herkömmlichen Sinn, dort steht der Tempel. Was machst du im Tempel? Tischtennis spielen? Gibt es einen großen Fußballplatz im Tempel? Basketball? Baseball? Jake? Baseball. Kennst du Super Bowl? Super Bowl? You know Super Bowl? Yeah? You know Super Bowl? Super Bowl. Bowl. You play Super Bowl in the temple? Der Tempel ist für die Anbetung. Und der Tempel hat zu tun mit diesem wunderbaren Brandopferaltar. So, wenn wir heute lernen wollen, Gott priesterlich zu dienen, das erste Gerät, was Gott uns hier geoffenbart hat, war der Brandopferaltar. Und wir sind dabei und wir möchten lernen, Gott Opfer darzubringen. Und Petrus hat dieses Anliegen von der Heiligen Schrift aufgegriffen in Kapitel 2 im Neuen Testament und hat gesagt, lasset auch ihr euch aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus und dann zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. So, selbst im Neuen Testament hat sich die Art und Weise der Anbetung nicht geändert. Wir denken vielleicht, oh, Opfer bringen ist alttestamentlich. Was? Opfer bringen ist alttestamentlich? Ja, Tiere bringen, okay. Aber wir reden nicht von Tieren. Wir reden von Christus als der Wirklichkeit der geistlichen Opfer. Und die müssen wir bis heute darbringen, sonst sind wir keine Priester. Was sind wir für Priester, wenn wir nichts zu tun haben mit diesem Brandopferaltar? Es ist wie ein Koch, der niemals kocht. Was ist das für ein Koch? Ich bin ein Koch. Ich bin ein examinierter Koch. Ich habe Staatsexamen, aber ich habe noch nie einen Topf angefasst. Ich weiß nicht, was eine Pfanne ist. Und wie der Herd angeht, weiß ich nicht. Was ist das für ein Koch? Dann such dir einen anderen Job. Oder nicht? Du musst einen anderen Job suchen. Wenn du Koch sein willst, bitte, dann lerne, wie man den Herd anmacht. Und wie man Speise zubereitet. Wir wollen Priester sein, aber wir wissen nicht, wie der Altar angeht. Oh, Herr Jesus, Sonntagmorgen kommen wir hierher. Und, oh, wo ist der Schalter? Wir wissen gar nicht, wie er angeht. Dabei darf er nicht mal ausgehen. Oder nicht? Deswegen gibt es, wie Johannes gezeigt hat, gestern so viel Holz dort. Du musst alle Zeit Holz drauflegen. So, wenn wir Priester sein wollen heute, dann müssen wir lernen, wie der Altar zu bedienen ist. Wisst ihr, wie der Altar zu bedienen ist? Und was legt man auf den Altar obendrauf? Welche Opfer? Marc, wie heißen die 5 Hauptopfer? Wow, gut. Ein wahrer Priester. Mindestens wusste er die Liste der Opfer. Bringst du sie auch da? Du übst dich, wie wir alle. Es gibt auch noch ein Trankopfer. Es gibt viele wunderbare Opfer. Und wir, wenn wir wirklich ernsthaft priesterlich dienen wollen, dann gibt es keinen anderen Weg, als für uns in dieses Wort hineinzugehen und den Herrn Jesus darin zu suchen. Herr, was ist ein Brandopfer? Habt ihr das schon mal gebetet? Herr, wie erfahre ich dich als mein Brandopfer? Ja, ihr wollt Priester sein. Wollt ihr euch vorbereiten, Paul, auf die Wiederkunft Jesu? Wie machst du das? Zuhören ist gut. Zuhören ist gar nicht schlecht. Sehr gut. Amen. Das ist wunderbar. Halleluja.
Ich hoffe, dass der Zeitstrahl bei mir noch ein bisschen weitergeht.
Ja, aber bestimmt. Deswegen hat der Herr dich nach Zion gebracht. Willkommen in Zion. Amen. Warum? Wir wollen lernen, ihm priesterlich zu dienen. Und die Letzten werden die Ersten sein, sagt die Schrift. Das heißt, die Ersten unter uns waren, die müssen aufpassen, dass sie nicht überholt werden von den Letzten, von Sophia und von ich weiß nicht wem noch. Warum? Der Herr rüstet sich eine Priesterschaft zu für seine Wiederkunft. Und wenn wir gar nicht wissen, was ein Speiseopfer ist, ein Friedensopfer, oh, das ist alttestamentlich. Wie bitte? Brauchst du heute keinen Frieden? Christus als dein Friede, nicht nötig? Im Neuen Testament? Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 14, er ist unser Friede. Da müssen wir den Herrn ergreifen als Friedensopfer. Amen. Sündopfer. Wer ist ganz frei von Sünde? Außer Christus. Von uns hier heute. Die Herrschaft der Sünde, die Gewalt der Sünde ist immer noch ein Problem, solange wir in diesem Fleisch wohnen und leben. So brauchen wir kein Sündopfer, brauchen wir kein Übertretungsopfer mehr, kein Trankopfer. Sind wir schon ganz ausgegossen wie der Herr? Mei. Selbst Paulus hat ganz am Ende gesagt seines Lebens, bald werde ich ausgegossen als ein Trankopfer. Und das hat er zweimal gesagt. Einmal im Philipperbrief und einmal in 2. Timotheus. Ich werde ausgegossen als ein Trankopfer. Über dem Opfer- und Priesterdienst eures Glaubens. Ist das nicht wunderbar? So, wenn wir wirklich uns vorbereiten wollen auf den priesterlichen Dienst und auf die Wiederkunft des Herrn, dann müssen wir uns mit diesem Wort beschäftigen und hineingehen im 3. Buch Mose, den Herrn darin suchen und die Erfüllung erfahren. Dann kommen wir in die Erfahrung Stück für Stück hinein. Wollt ihr priesterlich dienen lernen? Ja? Alle mit dabei? Amen. Wie bitte? Das wird ein Fest. Morgen und hoffentlich auch alle Zeit. Hebräer 13, Vers 15 sagt uns, lasst uns beständig Gott ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wow, beständig, alle Zeit. So, wie viele unter den Gläubigen tun das, wenn sie am Sonntagmorgen zum Gottesdienst kommen? Oh, ich gehe zum Gottesdienst. Oh, mein Prediger ist so gut. Ich liebe seine Predigt, deswegen gehe ich dahin. Oh, ein Doktor der Theologie. Und dann kommen wir und hören seine Predigt. Und der Chor ist so schön. Die singen so wunderbar. Und dann kommt die Opferbox. Ja? Oh, Opferbox. Und dann wirfst du dein Opfer in die Kasse. Ich habe mein Opfer gebracht. Heute kann man mit Kreditkarte opfern, gell? Oder, Manu? Hast du schon gesehen? Wow, die Kirche mit der Kreditkarte, gell? Das ist kein geistliches Opfer. Ist Geld geistlich, Manu? Ist Geld geistlich? Da kommen wir noch dazu, wenn wir Zeit haben. Okay, aber Zeit läuft. Ich will nur noch mal das Wort vom Brandopferaltar zusammenfassen, von gestern. Wie wichtig es ist, dass wir als Priester lernen, ihm so zu dienen, wie es das Wort Gottes sagt. Natürlich, man kann auf alle möglichen Weise dienen. Und bevor das Volk Gottes nach Kanaan gekommen ist, ins gute Land. Schon bevor sie überhaupt drin waren, hat Gott ihnen gesagt, wenn ihr da hinkommt, ins Land, ins gute Land, an den Ort, den ich erwählen werde für meinen Namen, dann bitte passt auf, hat er ihnen gesagt, achte darauf, dass nicht jeder tut, was in seinen Augen recht ist. Meine Güte, sie waren noch gar nicht mal dort. Sie waren noch in der Wüste unterwegs und dort hat der Herr ihnen schon gesagt, heute jeder tut, was in seinen Augen recht ist. Und ist es nicht heute genauso? Alle machen, was ihnen passt. Ja? Oh, wenn du gerne Musik hast, meine Güte, such dir eine Gemeinde, wo es Musik gibt. Es gibt genügend. Viel Musik, laute Musik, leise Musik, mittellaute Musik, gar keine Musik. Was noch? Nur Musik? Was? A cappella, ja. Ich weiß nicht, was es alles gibt. Es gibt wie Sand am Meer, gemäß deinem Geschmack. Anbetung ist nicht so. Nein. Anbetung ist, der Herr hat es klar gezeigt, ihr müsst Gott etwas mitbringen. Und sogar sagt er, ihr dürft nicht mit leeren Händen erscheinen. So was bringen wir mit Geld? Nein, ein geistliches Opfer, das wir gewonnen haben durch unser tägliches Leben mit dem Herrn. Deswegen haben wir in der ersten Versammlung gehört, wir haben Christus gelernt. Nicht über Christus, sondern ihn. Weil wir im Alltag diese Opfer gewinnen, sammeln und das Beste davon, von all deinen Erfahrungen, das bewahrst du auf. Bis zum Tag des Herrn am Sonntag. Und dann komme nach Zion und lege es auf den Altar. Und darin wollen wir immer noch mehr zunehmen. Wir haben zwar schon damit begonnen, aber wir sind noch nicht damit am Ende. Wir müssen immer noch zunehmen. Der Herr will, dass wir in diesem Darbringen der Opfer zur Reife gelangen, vollendet werden. Opfer, bessere, reichere, herrlichere Opfer für den Vater. Es ist sein Altar, es ist seine Speise. 4. Mose 28 sagt uns, es ist das Brot unseres Gottes. So wie wir denken nur an, Herr, gib uns unser tägliches Brot. Jeden Tag, Herr, danke, dass wir noch zu essen haben. Und das ist fein. Aber wer denkt an das Brot unseres Gottes? Habt ihr jemals daran gedacht, dass Gott Brot essen möchte? Dass er Speise haben will? Wir denken nur, wir brauchen Speise. Gott braucht keine Speise. Aber 4. Mose 28 sagt, das ist meine Speise. Gott sagt das. So, und wer bereitet ihm diese Speise vor? Woher? Die Engel? Engel? Paul? Die Engel? Nein. In der Schrift sag es mir, wer bereitet Gott Speise vor? Welche Gruppe? Die Priester. Die Priester, genau. Sie sind verantwortlich, Gott seine Speise zu bringen. So, wenn wir hierher Gott etwas darbringen am Tag des Herrn, das ist nicht nur irgendein, das ist kein Ritual oder irgendeine Praktik. Es ist, du bringst Gott Speise dar. Erwarte darauf, dass er von uns allen etwas bekommt zu seinem Genuss. So, wenn wir priesterlich dienen wollen, dann müssen wir zuerst lernen, wie wir gestern Abend gehört haben, diesen Brandopferaltar zu bedienen. Amen. Aber bevor wir kochen und bevor wir Essen zubereiten, was machen wir? Was machst du, bevor du Essen zubereitest? Einkaufen, okay. Und wenn du vom Einkaufen zurückkommst und bevor du zum Herd gehst? Wie? Ah, vorbereiten, genau. Was? Hände waschen. Wow. Der letzte Punkt hat es getroffen, genau. Hände waschen. Warum wollt ihr Hände waschen? Sind deine Hände nicht ganz sauber? Silas, zeig mal deine Hände. Oh, sehr sauber, oder nicht? Heute Morgen war sauber, oder? Hast gewaschen beim Frühstück. Und wenn du nachher zum Mittagessen gehst, was machst du davor? Hände waschen, ich dachte, sie sind sauber. Werden immer wieder dreckig. Das ist das Problem. Genau. Okay, jetzt können wir 2. Mose 30 lesen. 2. Mose 30 steht ab Vers 17. Weiter redete der Herr mit Mose und sprach, Vers 18, genau, 2. Mose 30, Vers 18, du sollst auch ein kupfernes Becken machen mit einem kupfernen Gestell zum Waschen. Zum Waschen. Und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Okay, wo ist unser Bild? Rainer, machst du mal unser Bild bitte ran? Oder, ja, das Bild kommt. Ja, das Bild von der Stiftshütte. Ja, wir haben hier gelesen, ja, du sollst ein kupfernes Becken machen und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar. Hier ist die Stiftshütte. Und hier ist der Altar. Und dazwischen steht ein Waschbecken aus Kupfer. Und du sollst Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen. Ihre Hände und Füße. So, das ist keine Badewanne hier, gell? Und kein Swimmingpool. Es ist ein Waschbecken für Hände und Füße. Wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen, ja, wenn sie da hinten reingehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen. Ja, so sollen sie mit Wasser waschen. Und dann, was heißt es hier? Damit sie saubere Finger haben. Was sagt das Wort Gottes? Damit sie nicht stinken. Damit sie was? Nicht sterben. Wow. Damit sie nicht sterben. Kannst du dir vorstellen, wenn du da reinkommst und du vergisst, deine Hände zu waschen? Hast du schon mal vergessen, deine Hände zu waschen vorm Essen, Sophia? Irgendwann mal in deinem Leben? Schon mal vergessen. Und du, Silas? Silas hat nie vergessen. Oder? Ab und zu. Und du gehst da hinein und bedienst die Geräte in diesem Heiligtum, kommst du nicht wieder raus. Du kommst wieder raus. Aber man muss dich raustragen. Hier steht, damit sie nicht sterben. Meine Güte, was ist das für eine Regel? Ein Gesetz? Ist das nicht ehrfurchtgebietend? Habt ihr eine gewisse Gottesfurcht, wenn ihr das lest? Stell dir vor, wir würden hier so eine Regel machen, beim Mittagessen. Wer von euch wäre heute Morgen noch hier? Damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, ja, um zu dienen und ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen zu lassen. Und zwar sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie sauber sind. Steht das hier? 21. Noch einmal. Nochmal, damit sie nicht sterben. Zweimal. Das muss uns eine Gottesfurcht geben. Wir haben es hier mit den heiligen Dingen Gottes zu tun. Ja, dieses Zelt da hinten heißt nicht nur Stiftshütte, Tabernacle, sondern es heißt Heiligtum. Heiligtum. Und der hintere Teil heißt wie? Allerheiligstes. Und jetzt wir, die wir alle von da draußen irgendwann hereinkommen und möchten Gott priesterlich dienen, gehen in das Heiligtum und in das Allerheiligste dort vorwärts. Meint ihr nicht, wir müssen unsere Hände waschen und Füße waschen, um Zugang zu haben zu diesen heiligen Dingen Gottes? Niemand kann Gottes heilige Geräte bedienen mit ungewaschenen Händen. Unmöglich. Und wir reden hier nicht über H2O. Nein. Wir reden hier über das Wasser des Lebens. Über das Bewusstsein, das wir als Priester brauchen, wie heilig Gott ist, wie rein er ist. Und wir, die wir alle irgendwo von da draußen kommen, was für eine Notwendigkeit haben wir, unsere Hände und Füße zu waschen, damit sie nicht sterben. Das soll eine ewig gültige Ordnung für sie sein. Eine ewig gültige Ordnung. Das ist ewig gültig, das gilt heute immer noch im neuen Bund. Nur nicht mit H2O, sondern anderes Wasser. Aber das Prinzip ist genau dasselbe. Wenn wir nicht unsere Hände und Füße waschen im geistlichen Sinne, durch den Herrn als das lebendige Wasser des Lebens, dann kommst du von da draußen mit deinem ganzen Kontakt mit dieser Welt hier hinein. Ohne dieses Bewusstsein am Ende, heißt es, wirst du sterben. Dann wirst du geistlich ganz tot sein. Wow, ist das nicht erstaunlich? Was für eine Verantwortung. Für ihn und seinen Samen, für ihre künftigen Generationen, sagt der Herr. So, wie es heute mit unserem Umgang mit dieser Welt. Da draußen ist die Welt. Da drin ist das Heiligtum Gottes. Und wir sind als Priester berufen. So, wenn wir mit unseren Füßen ständig, ja, alle Zeit laufen wir mit unseren Füßen auf dieser Erde herum. Egal wo du bist, in der Schule, am Arbeitsplatz, egal, wo wir sind, unsere Füße werden immer beschmutzt. Von was? Von der unheiligen Welt. Und ich glaube, wir haben gesehen und wir sehen alle, wie unheilig und gefallen diese Welt ist. Und wir sind in der Welt, sagt der Herr. Zwar nicht von ihr, aber wir sind in der Welt. Wir sind nicht auf dem Mond. Wir sind in der Welt und wir laufen hier herum. Natürlicherweise werden unsere Füße schmutzig. So, die Welt ist unheilig. Und wenn wir in unserem Herzen irgendwo die Welt lieben und an ihr kleben, so wie der Staub klebt an den Füßen, dann können wir nicht heilig sein. Ist unmöglich. Die Liebe zur Welt und die Begierde und das weltliche Wesen daran in irgendeiner Weise hängen, dann ist es mit dem Priesterdienst zu Ende. Dann können wir nicht heilig sein. Und wir müssen sehen, diese Welt oder besser gesagt die Erde, ja, die ganze Erde, die hat Gott geschaffen. Die Erde ist von Gott geschaffen. Aber die Welt, ja, die Welt ist ein System vom Teufel erfunden. Das ist ein Unterschied. Die Erde ist von Gott gemacht und möchte sie uns als Erbteil geben. Aber die Welt, die ganze Welt, die hat der Teufel erfunden. Um was zu machen? Um die Menschen zu fangen. Ich würde heute Morgen sagen, um die Priester zu fangen. Die Welt da draußen ist wirklich ein gefährliches System, das der Teufel erfunden hat mit seiner List. Sehr listig. Daher hat der Herr gesagt in Matthäus 6, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand. Wem willst du dienen? Willst du Gott priesterlich dienen? Wer heute Morgen diesen Vorsatz nimmt in seinem Herzen, ja Herr, ich will Gott dienen, da musst du dir bewusst sein, dann kannst du nicht mehr dem Mammon dienen und der Welt. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Wenn das Herz irgendwo hängt, da draußen in der Welt, egal ob es am Reichtum, am Geld, an materiellen oder nicht materiellen Dingen, alles, was zu dieser Welt gehört, dann kannst du dem Herrn nicht dienen. Es ist unmöglich. Du kannst nicht sagen, oh, Montag bis Samstag diene ich dem Mammon und am Sonntag diene ich Gott. Der Herr sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Du wirst den einen lieben und den anderen verachten. Du wirst an dem einen hängen und den anderen wegtun, verstoßen. So, du musst eine Entscheidung im Herzen treffen. Wem willst du dienen? Du kannst beides nicht haben. Das ist unmöglich. Es geht nicht. Ja. Oh, Herr Jesus. Ja, es ist erstaunlich. Ihr Wort ist voll damit. In 1. Korinther 7, Vers 29 geht nochmal über die Wiederkunft des Herrn. Und dort bringt Paulus genau diesen Zusammenhang. 1. Korinther 7, Vers 29, dies sage ich nun, Brüder, die Zeit ist noch lang. Die Zeit ist lang. Sehr lang. Die Zeit ist kurz. So, was ist deine Konsequenz, wenn die Zeit kurz ist? Oh, ich will noch schnellstmöglich die Welt genießen. Oh, bevor alles zerstört wird, möchte ich noch eine Reise dahin machen. Möchte alles noch besichtigen und die Welt genießen. Nein, die Welt, die Zeit ist kurz, sagt Paulus. Fortan, das heißt, von dem Moment an, wo du gemerkt hast, die Zeit ist kurz, fortan müssen auch die Frauen haben sein, als hätten sie keine. Wow. Die Frauen haben müssen sein, als hätten sie keine. Ist das nicht erstaunlich? Dieser Mann, Paulus und auch natürlich der Herr, sie waren so absolut für Gottes Reich. Nichts hat diese Brüder daran gehindert, dem Herrn priesterlich zu dienen. Nichts. Es war für sie Nummer eins. Selbst Frau konnte sie nicht hindern. Wie viele Probleme haben wir gesehen in der letzten Zeit. Wie die Frau oder der Mann, egal, den jeweiligen Partner hindern, priesterlich zu dienen. Du möchtest Gott ein Brandopfer bringen, aber eine Frau sagt, lass uns was anderes machen. Oder der Mann sagt, keine Zeit. Fortan müssen die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Ist das nicht ein starkes Wort? Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Hast du schon mal was gekauft? Mit dem Bewusstsein, das gehört nicht mir. Ob ich es habe oder nicht, spielt keine Rolle. Wir besitzen, besitzt ihr sehr viel in dieser Welt. Erinnert euch an das Erbteil der Priester. Was haben sie geerbt? Eine riesige Schatzkammer mit Gold und Silber. Nein, Gott hat gesagt, ihr habt gar keinen Anteil in diesem Land. Ich bin euer Erbe. So was für ein Erbe willst du haben? Ein Erbe in dieser Welt? Schönes Besitztum? Mammon, reich sein werden? Familie, Haus, Auto, Wohlstand? Die kaufen, als besäßen sie es nicht. Wir haben nichts in diese Welt gebracht. Und es ist garantiert, dass wir auch nichts herausbringen werden. Willst du dein Auto mitnehmen zum Berg Zion? Nach oben bei der Entrückung? Wer hat ein schönes Auto? Wo ist Elias? Ah, willst du deinen Tesla mitnehmen auf den Berg Zion? Was? Nicht nötig, genau. Das ist nicht nötig. Du kaufst, aber du besitzt es gar nicht. Es gehört dem Herrn. Du benutzt es für die Versammlung. Du kannst Heilige abholen, du kannst so viel machen. Aber lass dein Herz nicht fangen von diesen Dingen. Das ist ein Teil von dem System Satans. Er möchte uns fangen, damit wir am Ende nur sich mit diesen Dingen beschäftigen, gell? Als besäßen sie es nicht und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Gebraucht ihr so die Welt? Als gebrauchtest du sie gar nicht? Denn die Gestalt dieser Welt vergeht, sagt Paulus. Die Gestalt. Das heißt, diese Erscheinung, das äußere Wesen dieser Welt vergeht und selbst die Menschen, die realisieren das jetzt. Langsam, aber es geht ihm immer noch zu gut. Ja? Sie fragen immer noch nicht nach Gott. So muss noch ein bisschen zu Ende gehen. Aber selbst ganz am Ende, sie sind verstockt. Aber für uns heute, denke daran, das Wesen oder die Gestalt dieser Welt vergeht. Ja, das Schema dieser Welt. Und der Teufel, der möchte uns in dieses Schema hineinpressen, ein Schema, damit wir genauso sind wie sie. Und am Ende wollen wir Gott priesterlich dienen. Das geht nicht. Und ich will nochmal sagen, ganz am Schluss, diese Welt ist vom Satan sehr klug erfunden. Johannesbrief sagt uns im 1. Kapitel, Kapitel 2, liebt was? Liebt die Welt? Liebt nicht die Welt. Und dieses Wort Welt heißt Kosmos. Ja, Kosmos sagt uns heute nicht viel. Aber eigentlich bedeutet dieses Wort nicht Welt im Sinne von, wie wir es heute kennen. Sondern dieses Wort Kosmos heißt einfach eine übersichtliche Anordnung. Ein geordnetes System. Das ist die wörtliche Bedeutung von diesem Wort. Eine übersichtliche Anordnung. Was ist das für ein Wort? Der Teufel hat für uns alle, für alle Menschen, ein übersichtlich wunderbar angeordnetes System geschaffen. Nicht ein Chaos, du denkst, was ist denn hier los, hier will ich nichts zu tun haben. Nein, nein, es ist geordnet, wunderbar eingerichtet. Wow, so wie unsere Kinderdiensträume da, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, meine Güte, Lego, was, Playmobil, Klötze, meine, alles gelabelt, ein wunderbarer Kosmos. Es ist so schön aufgeräumt. Das ist ein übersichtliches System. Und genau solch ein System hat der Teufel erfunden. So, das heißt für jeden, egal was immer deine Prägung ist, was du gerne haben möchtest, du findest die richtige Schublade. Du findest genau das Passende, weil das ist so übersichtlich, du kannst es gar nicht übersehen. Wirklich. Es ist etwas für dich dabei. Wenn du gerne Musik hörst oder machst, du musst nicht lange suchen. Es ist so wunderbar gestaltet. übersichtlich, schön verziert. Das Wort heißt übrigens auch Verzierung. Ornament, verziert. Kennt ihr das Wort Kosmetik? Das kommt von Kosmos. Kosmetik, was ist Kosmetik? Du verzierst sie, machst sie sehr schön und wow, ganz geordnet, hier ein Puder und da und da und da. Und am Ende bist du so wunderbar. Das ist Kosmos. Er sieht sehr gut aus, er ist schön geschminkt, wirklich. Kosmetik gemacht, sehr übersichtlich und du weißt genau, welche Creme, oh, ihr Schwestern, ich weiß es nicht, die hier und da und dort. Und wie viel und wie wenig es ist, wo. Wow. Kennt ihr das Wort von Petrus in 1. Petrus 3? Er sagt zu den Schwestern, euer Schmuck sei nicht äußerlich. Kennt ihr das Wort? 1. Petrus 3, Vers 3. Euer Schmuck sei nicht äußerlich. Und wisst ihr was? Dieses Wort Schmuck ist genau dasselbe wie Welt. Kosmos im Griechischen. Euer Schmuck, euer Welt, euer Kosmos sei nicht äußerlich, sondern der innere, verborgene Mensch des Herzens, der in Gottes Augen sehr kostbar ist. Das sagte Petrus. Aber diese Welt hat für jeden etwas wunderbar angeordnet. Musik, Sport. Magst du Sport? Wer mag Sport? Wenn du Sport magst, hast du ein ganzes System. Am Ende steht Olympiade. Ist alles dort, ist wirklich alles für dich vorbereitet. Und der Feind hat für dich diese Schublade erfunden, listig, und dann machst du auf, oh, es ist ja genau passend. Gesundheit. Sehr gut, wir wollen alle gesund bleiben. Aber für so viele Menschen ist das ein Götze geworden. Dann müssen sie gucken, oh, was darf ich essen, das darf ich nicht essen. Und dies muss ich tun und jenes muss ich tun. Am Ende bist du in der Schublade Gesundheit drin gefangen. Und der Teufel hat einen Haken gefunden, wie ein Fisch hat er ihn rausgeholt. Er musste nur den richtigen Wurm ranhängen. Hä? Der Gesundheitswurm. Und ich komme aus Wurmberg. Da gibt es viele Würmer. Gott sei Dank hat uns der Herr herausgerettet. So, welchen Wurm beißt du gerne an? Gesundheitswurm? Arbeit? Mammon? Der Mammon, der Reichtum, ist ein großes Problem. Selbst unter den Christen, sie möchten reich werden. Ja, Paulus hat schon zu Timotheus gesagt, wir haben keine Zeit, ich nehme Philipp die Zeit weg. Sorry, Philipp. Aber Timotheus' Brief zeigt uns was? Ja, kurz noch, ja, lass mich nur kurz fertig machen. 1. Timotheus 6, lies es selbst. Ich wollte es eigentlich lesen, aber ich lese es. Ja, wir müssen den Köder bloßstellen. Wir müssen den Köder bloßstellen. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 6. 1. Timotheus 6, Vers 6, ein großer Gewinn. Ein großer Gewinn ist, wenn ihr Millionäre seid. Ist das ein großer Gewinn, Bert? Nein. Nein. Was ist es? Göttlichkeit mit Genügsamkeit. Wow. Seid ihr genügsam? Denn wir haben nichts in die Welt gebracht und es ist offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Denke nicht, du kannst deinen Koffer mitnehmen zum himmlischen Berg Zion. Nein, du bringst nichts hinaus, du hast auch nichts reingebracht. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Habt ihr diesen Sinn? Oder braucht ihr 1000 Sachen? Hier das noch, jenes noch und jenes noch. Wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich sein wollen, die aber reich sein wollen, die fallen in Versuchung und Fallstrick und viele sinnlose und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Traust du dich, so ein Wort zu sagen? Ihr hättet Paulus schon längst rausgeschmissen, wenn er so redet. Oder? Raus, Paulus. Kein Wunder, haben das auch die Gemeinden gemacht. Ja, im 2. Timotheusbrief. Jetzt verstehen wir, warum im 2. Timotheusbrief Paulus gesagt hat, alle in Asien haben mich verlassen. Ja, wenn er so redet. Ja, wenn er so redet, dann würdest du, Dunja, du wirst ihn auch verlassen. Ich auch, oder? Zu hart, zu fest. Das können wir nicht ertragen. Meine Güte. Wollt ihr reich sein in dieser Welt? Denkt nicht, das kann uns nicht passieren. Die Wurzel ist drin. Das Fleisch ist da. Und diese Welt da außen und dein Fleisch, die haben einen Magnet. Die ziehen sich an, gegenseitig. Und es muss nur die richtige Gelegenheit kommen. Dann plötzlich, ich möchte reich sein. Und da natürlich nicht mit Bomben oder mit irgendeinem finsteren Geschäft, sondern findest bestimmt ein gutes Geschäft. Wie ich vorher gesagt habe, Gesundheit ist ein wunderbares Geschäft, um Geld zu verdienen. Ist das nicht so, Manu?
Ja.
Und du tust was Gutes? Ist es sehr gut? Ja, ich kenne ja deine Maschinen, die sind wunderbar. Oder andere wunderbare medizinische, gesundheitliche Produkte. Ja? Meine Güte, so teuer. Wir haben ja auch für Noah ein paar von den Sachen. Ja? Und es gibt so den kleinen Aufkleber für die Backe, wo man eine Atemmaske ranmachen kann. Meine Güte, ja, ich dachte, das kostet 10 Cent. Nein. Er kostet einen Streifen und ich weiß nicht, 10 Euro? Und du machst nur den Kleber drauf. Du kannst so viel Geld verdienen mit dieser Gesundheit. Und du denkst, oh, es ist sehr gut, dadurch werden Menschen gesund. Und Menschen, es geht ihnen dadurch besser. Oh, und gleichzeitig verdiene ich noch ein bisschen was. Gar nicht schlecht, gutes Geschäft. Und dann kommst du rein in das Heiligtum. Gerade noch diese ganzen Dinge behandelt und rennst du hinein ins Heiligtum und rast am Waschbecken vorbei und gehst ins Heiligtum. Was wird passieren? Würde der Herr sagen, du, komm mal raus, hier ist das Waschbecken. Komm, bitte, du hast doch was vergessen. Nein, wir dienen dem lebendigen Gott. Du kannst solche Dinge nicht machen im Hause des Herrn. Im Heiligtum. Das gibt's nicht. Ja, der Herr sagt, du wirst sterben. Nicht physisch, umkippen und tot, sondern geistlich. Die Empfindung ist weg am Ende. Uff, ganz blind. Kein Empfinden mehr für das Leben. Und am Ende landen wir in Babylon. Das ist nicht gut. Denn die Wurzel allen Böses ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben. Seht ihr, selbst zu Paulus' Zeit haben schon einige danach getrachtet. Ich glaube nicht, er redet von den Ungläubigen. Er hat Hands-on-Erfahrung gemacht mit seinem Mitarbeiter Demas. Der hat auch am Ende die Welt geliebt und war nicht mehr dabei. Nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt, ja, nicht nur vom Glauben, jetzt glaube ich nicht mehr, sondern vom Weg des Herrn abgekommen. Es ist eine Wegführung von Gottes Weg, was er heute tut. Davon will er uns ablenken durch die Welt und sie selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. So, das ist das Wort, was der Herr über die Welt gesagt hat. So denke ich, dieses System ist ungefährlich. Selbst die Lügenmedien ist auch ein großes Problem. Ich habe vor kurzem eine Werbung gesehen, auf die bin ich Fast reingefallen ist zu viel gesagt, aber ich habe nur gedacht, oh, es sieht gut aus. Das stand tatsächlich irgendwo, oh, es gibt ein neues Investment, wenn du 500 Euro einzahlst, dann in 2 Monaten hast du 10.000 Euro. Und daneben eine Reihe von die Testimonials, ja, oder wie sagt man diese Zeugnisse da, gell? Was weiß ich, Franz, 37 Jahre alt, ich habe es probiert und es ist wirklich wahr. Und der nächste, Hugo, 30 Jahre alt, ich, bei mir, sofort geklappt. Und du denkst, oh, wow, gar nicht schlecht, oder? 500 Euro, Marc, hast du 500 Euro? Bestimmt. Aber hast du 10.000? Nee. Gutes Geschäft. Gell? Und die Menschen fallen darauf rein. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Die hat dich gefangen mit einem Angelhaken. Und du hast reingebissen. Und dann zieht er dich heraus und wirft dich in sein Schiff. Dann wirst du gebraten am Ende. Oh, Herr Jesus. Deswegen gibt es ein kupfernes Waschbecken. Dort zeigt uns der Herr unseren wahren Zustand. Es ist so blitzeblank, dieses Waschbecken, dass wenn du da hingehst, dann wie ein Spiegel kannst du genau sehen, wie der Zustand ist. Und gleichzeitig ist da das Wasser, das uns reinigen kann und retten kann. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Wir müssen es wirklich in Anspruch nehmen. Aber das sagt uns der Philipp im zweiten Teil. Lob den Herrn. Lass uns noch kurz beten und dann machen wir eine kurze Pause. Amen.